Kapitel 4 Die Natur des Geistes. Eingesperrt in einen dunklen, engen Käfig, den wir uns selbst gebaut haben und den wir für das ganze Universum halten, können sich nur sehr wenige von uns eine andere Dimension von Wirklichkeit überhaupt vorstellen. Patrul Rinpoche erzählt die Geschichte von einem alten Frosch, der sein ganzes Leben in einem Brunnenloch gelebt hatte. Eines Tages kam ein Frosch vom Meer zu Besuch. »Wo kommst du her?« fragte der Brunnenfrosch. »Vom großen Ozean«, erwiderte der andere. »Wie groß ist dein Ozean?« »Er ist riesig.« »Etwa ein Viertel meines Brunnens?« »Größer.« »Größer? Du meinst halb so groß?« »Nein, noch größer.« »Ist er etwa genauso groß wie dieser Brunnen?« »Kein Vergleich. Das ist unmöglich. Das muss ich selber sehen.« So machten sie sich auf zum Meer. Als der Brunnenfrosch den Ozean erblickte, war der Schock so groß, dass ihm der Kopf in Stücke sprang. Die meisten meiner Kindheitserinnerungen aus Tibet sind verblasst, aber zwei Momente sind mir unauslöschlich im Gedächtnis geblieben. Die Augenblicke, in denen mein Meister Jamyang Khyentse mich in die essentielle, ursprüngliche und innerste Natur meines Geistes einführte. Ich habe anfangs gezögert, diese persönlichen Erfahrungen hier zu offenbaren, unter anderem auch, weil dies in Tibet völlig unüblich ist. Aber meine Schüler und Freunde waren der Meinung, dass eine Beschreibung dieser Erlebnisse anderen helfen würde, und sie haben mich immer wieder gedrängt, sie doch niederzuschreiben. Das erste dieser Ereignisse trug sich zu, als ich 6 oder 7 Jahre alt war. Es geschah in dem Raum, in dem Jamyang Khyentse lebte, vor der großen Statue seiner vorherigen Inkarnation, Jamyang Khyentse Wangpo. Es war eine ernstwirkende, ehrfurchtgebietende Figur, und dieser Eindruck wurde noch verstärkt, wenn die Flamme der Butterlampe davor flackerte und Lichtreflexe über das Gesicht sandte. Bevor ich wusste, wie mir geschah, tat mein Meister etwas in Tibet ganz und gar Ungewöhnliches. Er umarmte mich plötzlich und hob mich hoch. Dann gab er mir einen dicken Kuss auf die Wange. Für einen langen Augenblick fiel mein Geist vollständig von mir ab, und ich war eingehüllt von einer unglaublichen Zärtlichkeit, von Wärme, Vertrauen und Kraft. Beim nächsten Mal war es ein formellerer Akt. Es geschah in einer Höhle in Lhotra-Kharchu, in der der große Heilige und Vater des tibetischen Buddhismus, Padmasambhava, meditiert hatte. Auf einer Pilgerreise durch Südtibet hatten wir hier Halt gemacht. Zu dieser Zeit war ich etwa 9 Jahre alt. Mein Meister hatte mich holen lassen und befahl mir, mich vor ihn zu setzen. Wir waren allein. Er sagte, ich werde dich jetzt in die essentielle Natur des Geistes einführen. Er nahm Glocke und Handtrommel und rezitierte die Anrufung aller Meister der Übertragungslinie, vom Urbuddha bis hin zu seinem eigenen Meister. Dann geschah die Einführung. Plötzlich überraschte er mich mit der Frage, was ist Geist? Wobei er mir tief in die Augen starrte. Ich war völlig verblüfft. Mein Geist zersprang. Keine Worte, keine Begriffe, keine Gedanken blieben zurück. Nichts, was man Geist hätte nennen können. Was war in diesem erstaunlichen Augenblick geschehen? Die vergangenen Gedanken waren gestorben, zukünftige noch nicht entstanden. Der Strom meiner Gedanken war glatt durchschnitten. In diesem Schock hatte sich eine Lücke aufgetan, und in dieser Lücke war ein reines, unmittelbares Gewahrsein der Gegenwart ohne jedes Festhalten sichtbar geworden. Einfach, nackt und grundlegend. Doch diese nackte Einfachheit strahlte die Wärme unermesslichen Mitgefühls aus. Wie viel ließe sich über diesen Moment noch sagen? Mein Meister hatte offensichtlich eine Frage gestellt, aber ich wusste, er erwartete keine Antwort. Und bevor ich überhaupt nach einer Antwort suchen konnte, wusste ich bereits, dass keine zu finden war. Ich saß wie vom Donner gerührt, völlig verblüfft da, und in mir stieg eine tiefe, glühende Gewissheit auf, wie ich sie nie zuvor gekannt hatte. Im selben Augenblick, als mein Meister gefragt hatte, was ist Geist, schien es mir, als ob jedermann sowieso längst wisse, dass es so etwas wie Geist gar nicht gibt, und ich würde es als letzter von allen herausfinden. Wie lächerlich schien es, überhaupt nach einem Geist zu suchen. Die Einführung durch meinen Meister hatte tief in mir einen Samen gelegt. Später erkannte ich, dass dies die Methode der Einführung gewesen war, wie sie in unserer Übertragungslinie üblich ist. Dass ich dies damals noch nicht wusste, machte das Geschehen so unerwartet und erstaunlich und ließ es umso machtvoller wirken. In unserer Tradition wird gesagt, dass drei authentische Dinge gegeben sein müssen, damit jemand in die Natur des Geistes eingeführt werden kann. Der Segen eines authentischen Meisters, die Hingabe eines authentischen Schülers und die authentische Übertragungslinie der Methode der Einführung. Der Präsident der Vereinigten Staaten kann sie ebenso wenig in die Natur ihres Geistes einführen wie ihr Vater oder ihre Mutter. Gleichgültig, wie viel Macht jemand besitzt oder wie sehr er sie liebt, in die Natur des Geistes kann man nur von jemandem eingeführt werden, der sie selbst vollkommen verwirklicht hat und der den Segen und die Erfahrung der Linie hält. Der Schüler muss seinerseits die Offenheit, die Weite der Vision, die Bereitschaft, den Enthusiasmus und die Ehrfurcht in sich finden und ständig wachhalten, die die gesamte Atmosphäre seines Geistes verwandeln und die ihn überhaupt erst für die Einführung in die Natur des Geistes bereit machen. Genau das ist mit Hingabe gemeint. Ohne diese Grundhaltung kann der Schüler nicht erkennen, selbst wenn der Meister ihm eine Einführung geben würde. Eine Einführung in die Natur des Geistes ist nur dann möglich, wenn sowohl Meister als auch Schüler gemeinsam in die Erfahrung eintreten. Nur in einer solchen Begegnung von Geist zu Geist und von Herz zu Herz wird der Schüler zur Erkenntnis der innersten Essenz gelangen. Auch die Methode ist von grundlegender Bedeutung. Es ist genau die Methode, die sich durch tausende von Jahren der Erprobung bewährt hat und durch die die Meister der Vergangenheit ihrerseits Verwirklichung erlangt haben. Dass mein Meister mir die Einführung so spontan und in so jungen Jahren gegeben hatte, war äußerst ungewöhnlich. Normalerweise wird die Einführung zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt gegeben, nachdem der Schüler die vorbereitende Schulung von Meditation und innerer Reinigung durchlaufen hat. Denn erst diese Vorbereitung bringt Herz und Geist des Schülers zur Reife und macht ihn für das direkte Verständnis der Wahrheit empfänglich. In dem machtvollen Moment der Einführung kann der Meister dann seine Verwirklichung der Natur des Geistes, das, was wir seinen Weisheitsgeist nennen, in den Geist des nunmehr authentisch empfänglichen Schülers projizieren. Der Meister zeigt ihm hierbei tatsächlich, was Buddhaschaft in Wirklichkeit ist. Mit anderen Worten, er erweckt den Schüler zur lebendigen Gegenwart der Erleuchtung, die in ihm liegt. In dieser Erfahrung verschmelzen der Buddha, die Natur des Geistes, und der Weisheitsgeist des Meisters und werden als Einheit gesehen. Ohne den Schatten eines Zweifels erkennt der Schüler nun in einer Woge von Dankbarkeit, dass es zwischen Schüler und Lehrer, zwischen dem Weisheitsgeist des Meisters und der Natur des Geistes des Schülers nicht die geringste Trennung gibt, dass es sie nie gegeben hat und niemals geben wird. Dzogchen Rinpoche schrieb in der berühmten Deklaration seiner Verwirklichung: Da reines Gewahrsein des Jetzt der wahre Buddha ist, finden wir in Offenheit und Zufriedenheit den Meister in unserem Herzen. Wenn wir erkennen, dass dieser unendliche Geist das Wesen des Meisters ist, dann gibt es keinen Grund für verhaftete, fordernde, weinerliche Gebete oder klagendes Getue. Indem wir uns einfach entspannen, in diesem unverfälschten, offenen und natürlichen Zustand, erlangen wir den Segen absichtsloser Selbstbefreiung von allem, was entsteht. Wenn du erkannt hast, dass die Natur deines Geistes identisch ist mit der des Meisters, ist ein Gefühl des Getrenntseins von ihm nicht mehr möglich. Weil der Meister eins ist mit der Natur deines Geistes, ist er, so wie sie, stets gegenwärtig. Ich habe von Lama Zeten berichtet, der starb, als ich noch ein Kind war. Als man seinen Lehrer persönlich an sein Sterbebett rufen wollte, hatte er gesagt, das ist nicht nötig. Letztlich ist man vom Meister nie getrennt. Wenn du, wie Lama Zeten, die Untrennbarkeit vom Meister erkannt hast, fühlst du grenzenlose Dankbarkeit und Ehrfurcht. Dzogchen Rinpoche nennt diese Empfindung die Verehrung der Sicht. Eine Hingabe, die ganz natürlich und von selbst aus der Erkenntnis der Natur des Geistes entspringt. In den Belehrungen und Initiationen meiner anderen Meister folgten noch viele weitere Momente der Einführung für mich. Nachdem Jamyang Khyentse gestorben war, nahm sich Dzogchen Rinpoche liebevoll meiner an. Ich diente ihm mehrere Jahre lang als Übersetzer und damit begann ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Dzogchen Rinpoche war einer der berühmtesten Meister und Mystiker Tibets und ein anerkannter Gelehrter und Autor. Jamyang Khyentse hatte Dzogchen Rinpoche immer als einen wunderbaren Lehrer und den lebendigen Stellvertreter Padmasambhavas in unserer Zeit geschildert. Ich hatte daher bereits einen tiefen Respekt vor ihm, noch bevor ich ihm persönlich begegnete oder seine Belehrungen gehört hatte. Nach dem Tod meines Meisters machte ich im Alter von etwa 20 Jahren einen Höflichkeitsbesuch bei Dzogchen Rinpoche, dessen Haus in Kalimpong hoch in den Bergen des Himalaya lag. Als ich ankam, war eine seiner ersten amerikanischen Schülerinnen anwesend, um Belehrungen zu erhalten. Sie war ziemlich frustriert, weil niemand unter den Anwesenden gut genug Englisch sprach, um für sie die Ausführungen zur Natur des Geistes zu übersetzen. Als er mich hereinkommen sah, sagte Dzogchen Rinpoche, »Oh, gut, dass du da bist. Kannst du für sie übersetzen?« Also setzte ich mich hin und begann zu übersetzen. In einer Sitzung von etwa einer Stunde gab er eine erstaunliche, alles umfassende Belehrung. Ich war so bewegt und inspiriert, dass mir Tränen in den Augen standen. Das war es also, was Jamyang Khyentse damals gemeint hatte. Sofort danach bat ich Dzogchen Rinpoche, mir Belehrungen zu geben. Ich fand mich nun jeden Nachmittag in seinem Haus ein und verbrachte mehrere Stunden mit ihm. Er war von recht kleiner Statur, hatte ein schönes, sanftes Gesicht, feine Hände und eine zarte, fast weibliche Präsenz. Er trug seine langen Haare nach Art eines Yogi zu einem Knoten zusammengebunden und seine Augen funkelten stets in einer Art heimlichen Vergnügens. Seine Stimme war sanft und ein wenig heiser und klang wie das Mitgefühl selbst. Dzogchen Rinpoche saß gewöhnlich auf einem niedrigen, von einem tibetischen Teppich bedeckten Sitz und ich zu seinen Füßen. Ich werde ihn immer in Erinnerung behalten, wie er so im Licht der Nachmittagssonne saß, die durch das Fenster hinter ihm ins Zimmer fiel. Dann, eines Tages, während er mir Belehrungen gab und mit mir praktizierte, machte ich eine erstaunliche Erfahrung. Alles, was ich in den Lehren gehört hatte, schien auf einmal mir selbst zu widerfahren. Alle materiellen Phänomene um uns lösten sich auf. Ich wurde sehr aufgeregt und stammelte, »Rinpoche, Rinpoche, jetzt passiert es!« Nie werde ich den Ausdruck des Mitgefühls auf seinem Gesicht vergessen, als er sich zu mir neigte und mich beruhigte. »Es ist schon in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Reg dich nicht auf. Am Ende ist es weder gut noch schlecht.« Staunen und Verzückung hatten mich beinahe davongetragen. Aber Dzogchen Rinpoche wusste, dass gute Erfahrungen zwar nützliche Meilensteine auf dem Pfad sein können, aber zu Fallen werden, wenn man sie festhalten möchte. Man muss über sie hinaus zu einer tieferen und stabileren Grundlage gelangen. Zu dieser grundlegenden Erdung hatten seine weisen Worte mich geführt. Dzogchen Rinpoche inspirierte durch die Belehrungen, die er gab, wieder und wieder die Erkenntnis der Natur des Geistes. Die Worte selbst entzündeten einen Schimmer der tatsächlichen Erfahrung. Viele Jahre gab er mir täglich die Belehrung zur Natur des Geistes, die aufzeigende Anweisungen genannt werden. Obwohl ich die wesentliche Schulung durch meinen Meister Jamyan Khyentse als Samen bereits erhalten hatte, war es Dzogchen Rinpoche, der diesen Samen nährte und schließlich zum Aufgehen brachte. Und als ich dann selbst zu lehren begann, war es sein Beispiel, das mich inspirierte.